Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Wir nehmen heute die 14. Folge des ImproLife Podcasts auf. Bei mir sind wie immer Ella Amann und Roland Trescher. Hallo.
Hallöchen.
Ja, hallo.
Mein Name ist Claudia Hoppe und wir sind bei der 4. Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Inner Work. Und zwar geht es dabei um Prozessorientierung und ihr habt den Leitsatz formuliert als sich dem Prozess anvertrauen. Ja, wir haben gerade im Vorfeld dieser Folge schon quasi direkt angefangen darüber zu diskutieren, was denn das jetzt heißt und würden diese Diskussion jetzt einfach mal fortsetzen. Prozessorientierung versus Produktorientierung. Was heißt das? Was heißt das aktuell in unserer Gesellschaft? Was bedeutet das auch für einen industriellen Fertigungsprozess, für Arbeit? Ja, für alles.
Ja, also ich finde es eine mit der spannendsten Dinge, die wir gerade auch für uns selbst vielleicht als Mensch lernen müssen, dass es auch für uns nicht mehr unbedingt darum geht, dass wir quasi jetzt uns wie, jetzt bin ich fertig. Ja, ich als Person bin jetzt fertig. Ich als Image bin jetzt fertig. Ich als vielleicht auch Produkt bin jetzt fertig, sondern dass wir uns selbst als Menschen in einem permanenten Veränderungsprozess wahrnehmen, dass wir uns ja oft auch über Schule, Entwicklung, mehrere Berufe, also dass wir in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess sind. Und wenn ich jetzt mal auf meine 20 Jahre allein schaue, als ich vor 20 Jahren meine Firma eröffnet habe, zwischen dem, was ich damals getan habe, was ich heute tue, vieles ist sehr ähnlich, weil die Grundidee die gleiche ist, aber die Qualität, die Andersartigkeit, mit der ich es heute tue, würde ich nicht heute so tun, wenn ich diesen Prozess dieser 20 Jahre Entwicklung nicht auch so wahnsinnig intensiv und auch so wach erlebt hätte. Ich glaube, wenn ich vor 20 Jahren gesagt hätte, das ist mein Produkt, das ist es und das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre, dann würde ich nicht das tun, was ich heute tue. Ich würde vielleicht etwas Ähnliches tun, aber sicherlich nicht mit der Qualität und auch nicht mit der inneren Bereicherung. Also das ist so das eine, wo wir drauf schauen, dass wir heute viel, viel mehr auch mit unserem Leben prozessorientiert vorgehen müssen. In einem lebenslangen Lernprozess, in einem lebenslangen Prozess, wo wir immer wieder neue Jobs haben, neue Berufe machen.
Aber ich glaube fast, also ist so ein bisschen meine Philosophie, dass das unvermeidlich ist. Also Leben heißt Prozess und Leben heißt Entwicklung. Und in meinem Umfeld sehe ich das viel, oder es ist zumindest mein Eindruck, dass Leute so dieses Bild haben, Job, Haus, Familie, dann kommt der Haken dran und dann hat man irgendeinen Zustand erreicht. Aber danach geht das Leben ja noch 60, 70 Jahre weiter. Und
wohl dem, der das mitkriegt, ja.
Ja, was du sagst, Claudia, ist ja genau der Punkt. Dass man sagt, okay, wie hast du das aufgezählt? Familie, Haus und
Job,
genau.
Mein Auto, mein Haus, meine Frau.
Das sind ja schon mal die drei Punkte, wo man sagt, muss ich das erfüllen? Das sind ja schon drei Ziele, die man sich setzt. Die Frage ist, muss ich das? Oder entsteht bei mir im Prozess, dass das eine oder andere gar nicht stattfindet, ja. Und weil das fand ich ganz schön, weil du sagst, das macht man Haken und dann fängt man an weiterzuleben, ja. Das
ist ja so hart. Ja, aber viele denken darüber, glaube ich, gar nicht hinaus. Das ist wie so ein Monopoly-Spiel oder ja. Es gibt ja dieses Brettspiel, Spiel des Lebens und da ist dann Ziel. Und dass danach aber noch was kommt, haben viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel und dann kommt die große Langeweile und mein Lieblingsfilm American Beauty, zwar schon 10, 15 Jahre alt, aber der illustriert das sehr schön, was da passiert. Dieses Modell.
Naja, da sind wir ja vom Storytelling einfach auch ein bisschen durch das Happy End geprägt. Wir müssen ja mal verstehen, dass nach dem Happy End eigentlich die Geschichte erst richtig losgeht. Und wir haben nur leider nicht diese Fortsetzungsromane, die haben wir heute eigentlich erst, so dass wir uns mehr mit diesen Fortsetzungsgeschichten beschäftigen. Was passiert denn, nachdem der Prinz und die Prinzessin zusammengekommen sind? Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie Transparent kennt.
Ja.
Transparent. Ja. Und ich finde, das ist für mich eine der wenigen Serien, wo das wirklich ganz konsequent die Filmemacher sich getraut haben, dass jede Staffel eine komplett andere Atmosphäre hat, dass sie sich wirklich über das Geschichten hinzählen. Also es sind Beziehungen geknüpft worden endlich in der zweiten Staffel und dann in der dritten sehen wir dann endlich, wow, und es klappt hier und vorne nicht, es hakt dort, das findet sich, und das ist ein echter Mut, heute zu zeigen, wie gehen denn diese Prozesse weiter und wie müssen wir uns dort wieder durchfinden, und dann wird es in der vierten Staffel nochmal wieder anders sein, dann wird nochmal wieder neu gemischt Und das ist eine neue Form auch von Ästhetik, von Film- und Geschichtenästhetik, die wir heute lernen müssen, dass wir aus dieser banalisierten Form, wie man vielleicht früher einfache Geschichten und Märchen erzählt hat, das war ja auch relevant, wenn wir nur 49 Jahre alt werden, und so war das ungefähr vor 100 Jahren noch, dann haben wir nicht 4, 5 große Lebensbeziehungen hintereinander gehabt oder 6 große Jobs hintereinander gehabt, sondern wir haben ein Handwerk gelernt und haben dann irgendwann mal gesagt, tschüss, das war's. Und jetzt müssen wir uns quasi mit 40 neu erfinden, mit 50 neu erfinden, mit 60 neu erfinden, dann nochmal mit 70 und so weiter. Und das ist eine komplett neue Kulturherausforderung, so nehme ich das wahr.
Ja, und die Herausforderung liegt darin, so eine Veränderungsbereitschaft halt zu haben, ne, damit das funktioniert. Und weil natürlich aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen die Notwendigkeit da ist, da beweglicher zu sein. Und dann wird es für mich nämlich interessant. Also jetzt, wenn ich meine eigene Biografie mal angucke, auch ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt
ist es. Du warst ja mal Polizist, ne?
Beamter. Was viele Zuhörer vielleicht nicht wissen. Genau, also beinahe haben sie mich gehabt. Also da war ganz klar, also ich kannte mit 21 meinen Pensionierungstermin und da war für mich auch die Frage, war es das schon? Kann es das sein, dass andere auch über mein Leben bestimmen? Und da habe ich intuitiv, da kannte ich Impro noch gar nicht, dann aber auch für mich entschlossen, nein. Es geht darum, wieder eine Selbstverantwortung, eine Selbstbestimmung in die Hand zu nehmen und damit auch, das war ein offener Prozess. Und das war so, glaube ich, der Punkt, warum Impro für mich so ein gefundenes Fressen war, so, wo ich gemerkt habe, ja, das ist genau diese Geschichte, die das Leben wieder ausmacht. Du hast gesagt, Leben ist Veränderung, genauso empfinde ich das. Aber es ist oftmals eben auch unkontrollierbar und ist mit Risiken behaftet.
Ja, du erwähnst das Wort Kontrolle. Dem Prozess anvertrauen hat ja auch erneut was mit Loslassen zu tun. Und Menschen streben nach Kontrolle und Kontrolle ist ja auch in einem gewissen Sinn gut. Die Frage ist eben, wie viel Kontrolle behalten und wann. Und um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum den Prozess anvertrauen? Welchen Vorteil hat das für Teams, für Businesses im Unternehmenskontext, also wo ihr ja arbeitet?
Der Vorteil ist, dass ich frisch und neu bleiben kann, immer wieder das jetzt gerade Erforderliche zu tun. Damit kommen wir natürlich auch wieder auf die Folgen davor zu sprechen, also die sich ja ein bisschen aufeinander aufbauen. Wenn ich gelernt habe, im Hier und Jetzt Entscheidungen zu treffen, dann kann ich mich auch im Prozess natürlich dann dem Moment anvertrauen, weil ich glaube, wenn man jetzt so wie wir 25 Jahre Impro macht, dann weiß man einfach, du wirst nicht allein gelassen. Es gibt in jedem Moment etwas, das du entdecken kannst, das dir hilft, den nächsten Schritt zu tun, den nächsten Schritt zu planen. Und wenn du offen bist für diese Mikroplanungen, die du da immer wieder machst, immer wieder nur den nächsten kleinen Schritt zu tun, dann habe ich zumindest das Urvertrauen in meinem Leben total gewonnen, dass ich das eigentlich nur für mich nur ins Positive entwickelt, wenn ich da loslasse. Also wenn ich immer wieder auch lerne, meine Vorstellungen und meine Pläne ein Stück weit loszulassen. Das ist eine Gratwanderung zwischen, ich bin Visionär und ich habe auch Planungen. Und gleichzeitig habe ich diesen wahnsinnigen Mut, immer wieder auch eine Vision loszulassen und zu sagen, das war vielleicht vor 2, 3 Jahren mal meine Vision, aber ich muss jetzt ein Ziel auch wieder Aufgaben geben. Ich muss es variieren. Ich muss es den Prozessbedürfnissen anpassen.
Um auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet es für ein Team? Wenn ich prozesshaft unterwegs bin, nehme ich das Team mit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Also ich habe das Commitment. Naja, wenn ich halt sozusagen entweder mal einen kleinen Schritt wage, das sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, nämlich dieses iterative Vorgehen, eine Entscheidung treffe und wieder in der Wahrnehmung bin, dann kriege ich wieder einen Anschluss an das Team. Was passiert da? Was kommen für Impulse aus dem Team etc.? Wer trifft die nächste Entscheidung? Den nächsten Schritt. Und das ist das, ich kriege eine Bereicherung letztendlich. Ich muss nicht alles selber leisten. Ja? Also ich gebe auch was rein und dann lasse ich wieder los. Und das ist diese Mischung. Ne? Follow the Follower hatten wir in der letzten Folge auch. Und das hat mit zu tun. Und diesem Prozess anzuvertrauen und zu sagen, das Team in dem Fall wird den Weg finden, den es braucht, um die Aufgabe zu erfüllen.
Der auch ganz wichtige Punkt, den wir ja immer wieder bei Agilität und auch bei der Resilienz haben, wir sind ja in Entwicklungsprozessen. Wir sagen das ja nicht umsonst so. Das heißt, wenn wir Personalentwicklung machen, dann haben wir Entwicklungsprozesse. Und die Anforderungen oder die Erwartungshaltungen in der Wirtschaft sind gerade noch so, liebes ImproLife-Team, macht bitte ein 3-stündiges Training und dann sollen schon Endergebnisse da sein. Ja? Was wir aber nur tun können, das gilt eigentlich für jedes Training, wir können Impulse geben und können diese Impulse hoffentlich so gut geben, dass daraus Entwicklungsprozesse entstehen und gestartet werden können. Und dann ist die Frage, werde ich für die Entwicklung noch mitbegleitend engagiert? Also wie weit kann ich das Team noch weiter begleiten? Aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Jobs sind so gedacht, als würde man ein Produkt entwickeln. Also du hast ein Team, 6 Stunden oder 2 Tage oder wie auch immer, und dann muss irgendwie so ein Ergebnis bestehen.
Und am besten auch noch eins, was in Zahlen messbar ist.
Genau, und jetzt ist man resilient und jetzt ist man agil und das bleibt immer so. Und wenn man sich mit Resilienz beschäftigt, Agilität ist etwas, was immer wieder hergestellt wird, immer wieder neu hergestellt wird, in jedem Kontext sich neu gestaltet. Und das ist das prozessorientierte Denken, Handeln, Fühlen. Das ist etwas, was die Gesellschaft gerade wieder bewusster lernen muss, weil wir natürlich einfach durch eine Industrialisierung geht, die über Produkt Erstellung Absolut. Einfach in einem anderen Mindset ist. Und das jetzt langsam aufzuweichen und zu verstehen, was eigentlich die Qualität von zwischenmenschlichen Prozessen ist und Gestaltungsprozessen und Design und Entwicklung, Produktentwicklung, Innovation, Kulturentwicklung. Also das ist alles Prozessarbeit, wo wir das Ungeplante, das Spontane, das Chaotische wieder in etwas mit einweben und trotzdem etwas Schönes, Wertvolles und auch Gangbares damit produzieren.
Und ein Satz, den du mitgebracht hast, Ella, zu diesem Thema und zum Thema Impro-Theater ist ja, dass quasi das, was das Publikum als Produkt ansieht, nämlich die Show, ja eigentlich nur ein Nebeneffekt des Prozesses ist. Okay. So dass das quasi so ein, um jetzt mal Reframing, was ganz, ganz spannend ist und total weg vom Produkt geht, ne? Und das Produkt so in den Hintergrund stellt, obwohl das Publikum nach wie vor der Ansicht ist, es geht für dieses Produkt ins Theater.
Ich komme ja aus der Theaterwissenschaft und habe mich da ein bisschen mit Zuschauerrezeption beschäftigt, gerade im Impro-Theater in meiner Uni-Zeit. Und das war der eklatante, der klarste Unterschied. Danke. dass nämlich die Rezeption eine andere ist. Das heißt, wenn ich ein Stück gehe, ne, dann vielleicht kenne ich das Stück sogar, ich habe was drüber gelesen etc., ich weiß, welches Thema mich erwartet, und im Impro-Theater sehe ich ja, wie die Zuschauer sich durch den Prozess bewegen. Und das macht die Lust der Impro-Zuschauer. Die Geschichte ist da wirklich sekundär. Ne? Also wenn die Geschichte auch noch gut ist, ist es doppelt gut, aber der Genuss ist ein anderer, ne?
Und du kannst darauf vertrauen, das finde ich erfahrungswert, wenn du im Hier und Jetzt, ne, prozessorientiert, wenn die Haltung und wenn die Qualität im Moment stimmt und wenn die Qualität im Prozess stimmt, dann musst du dir echt Mühe geben, ein schlechtes Produkt zu erzeugen am Ende. Das heißt, wenn du die Mikroqualität immer wieder annimmst und wirklich aus dieser Qualität des Moments heraus arbeitest, dann kann es fast zwangsläufig nicht zu einem schlechten Produkt kommen, sondern dann hast du auch, selbst wenn du jetzt eine Vase baust oder jetzt eine Story erzählst oder eben auch ein Dienstleistungsprodukt hast, wenn du im Moment achtsam wach bist und wirklich im Prozess diese ganzen Faktoren beachtest, dann kommt da hinten schon was Schönes raus, da bin ich mir sehr sicher.
Fragt sich gerade die Geschäftsfrau in mir, warum nutzen Musiker oder andere Kunstschaffende das nicht und achten mehr sozusagen auf die Qualität ihres Prozesses, wenn dann sowieso das Ergebnis, das Produkt gut wird, um dann dementsprechend Songs oder andere Dinge zu komponieren.
Ich glaube, dass gute Künstler, ich würde es mal einfach allgemein, ihre eigenen Prozesse gefunden haben. Ihre eigenen Schaffensprozesse, weil das ist ja letztendlich das, was ich als Künstler immer gucken muss, welche Rahmenbedingungen brauche ich, wie komme ich da rein, das sind wir beim Thema Kreativität wieder, was ist der kreative Prozess, ja, und ich kenne einige Musiker, die ich über Jahre beobachte, die haben ihre Prozesse, wie sie arbeiten und können damit umgehen, also ich glaube, das macht letztendlich das Erfolgsgeheimnis von Künstlern aus in dem Fall.
Ich muss gerade dran denken, also bei vielen Bands ist es ja so, dass das Debütalbum Knaller ist, dann verkaufen die Platten noch und nöcher und dann kommt die Plattenfirma und sagt so, jetzt hier zweites Album, ihr habt 18 Monate Zeit, anderthalb Jahre.
Ja, da ist die Achtsamkeit für den Prozess einfach nicht gegeben.
Genau.
Es wäre leichter, wenn agil, sag ich mal, immer in dem Moment, wo wieder ein guter Song da ist, den nach draußen zu bringen und dann am Ende gibt es das Album, wenn man weiß, so jetzt hat man vielleicht diesen Prozess genau wieder für sich wahrgenommen. Und das gilt aber doch genauso gut auch für Jobsuche. Es gilt für Jobsuche-Prozesse, muss man auch verstehen. Es kann einfach sein, dass ich habe das jetzt gerade in einem Coaching gehabt, da hat jemand 3-mal den Job gewechselt, nochmal bei der Jobsuche, bis er dann den richtigen Job gefunden hat. Und auch das ist etwas, was wir heute verstehen müssen, dass es Suchprozesse gibt und die auch die Trainer brauchen immer wieder Auszeiten, wo sie mit sich selber Prozesse erstmal erleben, Persönlichkeitsentwicklung erleben und dann können sie sich zu dem nächsten Trainingsthema wieder aufstellen. Also ich erlebe da natürlich gerade so ein Durchhetzen durch so eine Art von Fertigkeit, die nicht objektiv ist. Das ist so eine Fiktion. Also würde das bei menschlichen Prozessen auch so gehen. Und ich glaube, das geht nicht.
Da brauchst du ja eine gewisse Druckfreiheit für. Also sowohl als Musiker, der eben nicht nach 18 Monaten das nächste Album rausschmeißt, als auch der Trainer, der sich Zeit zur Muße und Persönlichkeitsentwicklung nehmen kann, brauchst du vor allem eine finanzielle Druckfreiheit. Und da ist die Frage, erstmal, kann man das erreichen? Und wenn ja, wie? Oder B, gibt's da einfach was, wo man eine andere Einstellung dazu findet, um dann eben diese Druckfreiheit zu generieren, auch wenn es vielleicht finanziell brenzlig ist. Ich weiß nicht. Ich habe leider nicht die Antworten. Das wäre schön.
Ich finde, das ist auch eine Entscheidungsfrage. Also ich kenne das ja auch aus dem Impro-Theater-Bereich. Man kann sich entscheiden, die erfolgreichen Dinge zu wiederholen und wird damit Erfolg haben. Die Zuschauer kommen. Ich kenne Impro-Gruppen, die machen seit 20 Jahren das Gleiche, sag ich mal, in kleinen Formaten etc. Oder aber sag ich, nö, mich interessiert was anderes und ich will das gar nicht werten, ja, ist eine Entscheidungsfrage. Oder ich entscheide mich wirklich, diese Prozesshaftigkeit in mein Leben zu nehmen und tue die Dinge, die mir wichtig sind, mit dem Risiko, dass ich vielleicht auch finanziell weniger erfolgreich bin. Daher ist es wirklich eine Frage, was will ich denn? Was hat für mich denn eine höhere Wertigkeit?
Ja, du musst auch wissen, für dich definieren, was ist dein persönlicher Erfolg? Also ich hätte in den letzten 20 Jahren keine Prozessentwicklung im Bereich Trainingsentwicklung getan. Wir hätten keine Innovation betreiben können unter den Umständen, wenn jeden Monat die Frage gewesen wäre, wie optimieren wir einen Gewinn? Vielleicht können andere das, aber es ist halt die Frage, manchmal geht es nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch viele Kinder aus reichen Familien, die trotzdem eine tolle Arbeit machen und finanziell unabhängig sind, die sich vielleicht manchmal langweilen, aber manchmal einfach auch tolle Künstler sind. Also nicht jeder steht ja vor der gleichen Situation und nicht für jeden bedeutet Erfolg das Gleiche. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr differenziert gucken, wie kommst du in deine Persönlichkeitsentwicklung rein? Und ich würde das jetzt einfach überhaupt nicht an materiellen Dingen festmachen, sondern wirklich, was möchte ich in die Welt bringen? Also was bringe ich an Talent? Was bringe ich an Begabung? Was bringe ich an Interesse und Faszination für dieses Leben mit? Und kann ich in meinem Lebensprozess mir es so gestalten, dass ich vielleicht einfach nach 50, 60, 70 Jahren sagen kann, wow, das hat Spaß gemacht. Und das Produkt am Ende, woraus ergibt sich das? Das Produkt am Ende ist, ob mir vielleicht ein Mensch sagt, ich kann zufrieden gehen und ich bin innerlich bereichert, ich habe ein spannendes Leben gehabt und für den anderen ist es vielleicht, ich habe 3 Häuser gebaut, ich habe 4 Kinder erzogen, die habe ich alle materiell abgesichert und das ist für den dann sein Glück und sein Prozess, den er gestaltet hat. Und ich glaube, wir müssen da aus diesen Wertungen raus. Das sieht einfach in jedem Leben anders aus.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort wieder auch für diese 14. Folge des ImproLive-Podcasts und die 4. Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Inner Work. Wir haben über Prozessorientierung gesprochen. In der nächsten Folge wird es um das Thema gehen, achtsam und präsent bleiben. Auch das baut auf dieses Thema schön auf, auch auf die vorigen. Ich bin gespannt. Bei mir waren Roland Trescher und Ella Ammann und wir sagen Tschüss.
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 Mehr Infos über die ImproLive-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.